ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ann-Christine Schenten. Herzlich willkommen. Noch sind die Hintergründe der Taten von Beelitz unbekannt. Klar scheint nur, dass ein 23-jähriger Mann, der 2016 aus Guinea nach Deutschland gekommen war, erst einen Mann getötet und später noch eine Frau verletzt haben soll. Der Verdächtige hat sich inzwischen zu den Taten bekannt. Und die Aufmerksamkeit für all das ist nach den Ereignissen von Aschaffenburg umso höher. Auch mit Blick auf die Debatte zum Thema Migration morgen im Bundestag. Amelie Ernst hat Reaktionen dazu in der Brandenburger Politik gesammelt.
Auch wenn noch wenig bekannt ist über die Hintergründe der Taten von Beelitz, für die AfD im Brandenburger Landtag ist die Sache klar. Bis auf wenige Ausnahmen sollten alle Ausländer abgeschoben werden aus Deutschland, auch wenn sie eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, wie der Tatverdächtige in Beelitz.
Wir haben Leute ins Land gelassen, die hier nicht hergehören und die dringend aus dem Land gebracht werden müssen, wenn wir hier nicht in der Hölle leben wollen. Und Deutschland ist schon auf einem erheblichen Weg zur Hölle geworden. Und das müssen wir ändern,
sagt AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. Er und seine Fraktion hatten jüngst gefordert, dass private Firmen die Abschiebung von Ausländern übernehmen sollten. Die AfD versuche nun, die Ereignisse in Beelitz politisch für sich zu nutzen, ohne Rücksicht auf das Grundgesetz, meint nicht nur Brandenburgs SPD-Generalsekretär Kurt Fischer. Dabei sei die Politik und auch die SPD längst dabei, nachzusteuern, beispielsweise bei der Zusammenarbeit der Behörden.
Wir sind uns da sehr bewusst, dass wir da besser werden müssen. Das haben wir aber von Anfang an gesagt und dabei muss es bleiben, unabhängig jetzt von den Fällen, die die Dringlichkeit nochmal beweisen. Am Ende darf es aber nicht dazu führen, dass man jetzt irgendwelche Mehrheiten mit der AfD organisiert und anderen demokratischen Parteien die Pistole auf die Brust setzt und sagt, entweder 100% von dem, was wir wollen, oder wir suchen uns die Mehrheit mit Rechtsextremen. Das darf einfach nicht der Fall sein in Deutschland.
Gemeint ist die geplante Abstimmung über den 5-Punkte-Plan der CDU zur Migration im Bundestag. Für den wird voraussichtlich auch die AfD stimmen. Für Brandenburgs CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann kein grundsätzliches Problem. Schließlich sei das keine Zusammenarbeit mit der AfD.
Also ich finde, eine Zusammenarbeit ist ganz klar, wenn man gemeinsame Anträge einbringt. Das machen wir nicht. Zusammenarbeit wäre auch, wenn wir einem Antrag der AfD zustimmen. Das machen wir nicht. Wir bringen einen Antrag ein, der unsere Haltung, der unsere Vorschläge widerspiegelt. Und für diese Vorschläge gibt es momentan einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Und wir können jetzt nicht einfach das Richtige sein lassen, nur aus Angst, die Falschen könnten zustimmen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD gibt es nicht und wird es nicht geben. Darauf können sich die Menschen verlassen.
Dass die AfD nun versuche, die Gewalttaten von Beelitz in der politischen Debatte zu instrumentalisieren, das hält auch der CDU-Politiker für falsch und allzu durchschaubar. Er und seine Partei würden dies nicht tun, so Hoffmann. Es gehe nicht um Skandalisierung, sondern um abgewogene politische Entscheidungen.
Und SPD und Grüne haben ja die Möglichkeit, diese Verantwortung auch wahrzunehmen und diesem Antrag zuzustimmen.
Danach sieht es im Moment allerdings nicht aus, im Gegenteil. In einem Brief haben 7 SPD-Ministerpräsidenten, darunter auch Brandenburgs Regierungschef Woidke, ihre Amtskollegen von der CDU aufgefordert, die Brandmauer zur AfD zu sichern und sich gegen eine gemeinsame Abstimmung im Bundestag zu stellen. Die wiederum wird man in der Brandenburger Politik ganz besonders gespannt verfolgen.
Politische Reaktion auf die Gewalttaten in Beelitz. Amelie Ernst hat sie zusammengetragen. Und wir bleiben in Brandenburg. Die Schuldnerquote sinkt im Land Brandenburg. Das zeigt der heute veröffentlichte Schuldneratlas der Kreditreform. Nur 2 Orte laufen gegen den Trend. Neben Frankfurt-Oder ist das auch Cottbus. Unsere Reporterin Isabel Schilker berichtet aus Cottbus.
Seit 25 Jahren berät Michael Schwarz Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen in die Schulden geraten sind. Warum vor allem Cottbusser wieder stärker verschuldet sind als zuletzt, kann er nur vermuten. Doch Schwarz bemerkt, zunehmend junge Menschen stehen vor seinem Büro, weil sie sich beim Online-Shopping verschätzt haben.
Buy Now, Pay Later ist eben so ein typisches Angebot, nicht? Also wirklich jetzt zu kaufen und später erst zu bezahlen und dann nicht zu beachten, dass es dort irgendeine Zahlungsfrist gibt. Und dann schlägt das Inkasso eben dann häufig gleich zu.
Besonders bei vielen Kleineinkäufen auf Rechnung kann der Überblick schnell verloren gehen. Und auch Rentner klopfen jetzt öfter an Schwarz' Tür, weil die Rente durch die steigenden Preise nicht mehr ausreicht. Bürgergeldempfänger und Menschen, die nur wenig Geld verdienen, stünden vor ganz ähnlichen Problemen.
Da haben wir eben neben Reinigung, Callcenter, Postboten, verschiedenste Berufszweige, die eben doch so wenig Geld bringen, dass sie eben die Kosten damit nur sehr schwer decken können. Sag mal, für viele Ausbildungsberufe gibt es eine zu geringe Bezahlung deutschlandweit, aber vielleicht eben auch nochmal besonders hier im Osten.
Mit einem kleinen Gehalt ist die Verschuldung dann oft nur noch ein Katzensprung oder eine kaputte Waschmaschine entfernt. Wer kann, sollte zumindest kleine Rücklagen aufbauen und noch wichtiger, mit dem klassischen Haushaltsbuch Klarheit schaffen.
Das ist schon sehr mühselig, das können nicht alle. Wir haben ja auch Menschen hier, die verschiedenen Schwierigkeiten, auch psychisch kranke Menschen, also die einfach auch da nicht in der Lage sind, sowas in den Griff zu bekommen. Gibt es einige, die dann eben auch in die Schuldenfalle rutschen.
Damit das nicht passiert, können auch Menschen, die noch nicht in die roten Zahlen geraten sind, aber den Überblick über ihre Finanzen verloren haben, zur Caritas-Beratung kommen und damit die Grundlage für ein schuldenfreies Leben legen.
Isabella Schilker war das über Schuldner in Cottbus. Bei uns in der Region hängen die Wahlplakate ja schon ein paar Wochen. Aber diese Plakate, die sind einigem ausgesetzt. Und manche Wählerinnen und Wähler lassen gerne ihren Frust oder ihre politische Meinung daran tatkräftig aus. Manchen sind die Plakate aber auch tatsächlich ziemlich egal. Das hat auch unsere Reporterin Annette Mirsch beobachtet, als sie in Berlin unterwegs war.
Farbattacken hier und da auf den sowieso wenigen AfD-Plakaten und FDP-Spitzenkandidat Lindner hat wohl auch nicht ganz so viele Freunde im Prenzlauer Berg. Ansonsten trifft es im Pankower Innenstadtbereich, wenn überhaupt, dann vor allem die großen Plakatstellwände am Straßenrand, parteiübergreifend. Abgefetzte Papierbahnen, Hitlerbärtchen, vulgäre Schmierereien. Etwas raus aus der City im Pankower Ortsteil Niederschönhausen dagegen ist kaum ein Plakat beschädigt.
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, diese Leute sind etwas gelassener hier draußen. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass hier viel junge Familien wohnen und so.
Sagt Anwohnerin Elisabeth Wiesbaum. Hier im Ortsteil findet sich das ganze Spektrum der Wahlwerbenden. Die blauen Plakate hängen hier zahlreich und besonders weit oben an den Masten. Darunter dann rot, türkis, violett und deutlich weniger grün als im Prenzlauer Berg. Sprechen die Plakate die Wählerschaft überhaupt noch an?
Ja, ich habe dies Jahr ganz besonders hingeguckt, weil ich gedacht habe, na, mal sehen, was die so zu bieten haben. Ja. Aber das ist so nichtssagend, einfallslos.
Nee, ich werde auch von keiner Partei angesprochen. Warum ist denn die Ampel kaputt gegangen? Das funktioniert nicht und die stellen sich wieder auf als Kandidaten. Alles klar.
Plakatiert sind offenbar vor allem Hauptstraßen. In den Kiezen und den Nebenstraßen ist kaum ein Plakat zu sehen. Möglicherweise auch ein Trend, meint Tillmann. Zu Parteien und Kandidierenden informiert sich der 31-Jährige über soziale Medien und Plattformen im Internet, nicht über Plakate.
Ich glaube, Politik ist komplex und in einem Wort zusammenzufassen, ein Gesicht hinzuhängen, reicht ja nicht aus. Es ist nochmal Salz in der Suppe, das heißt, mal gut zu sehen die Gesichter, aber ist nicht mehr wichtig.
Elisabeth Wiesbaum aus Niederschönhausen dagegen fände es schade, wenn es künftig gar keine Wahlplakate mehr geben würde. Allerdings wünscht sie sich mehr Biss, Provokation und gern Humor.
Annette Mirsch hat sich angeschaut, was mit den Wahlplakaten in Berlin passiert. Und wir bleiben in Berlin, denn Berlin will klimaneutral werden. Dazu gehört auch, erneuerbare Energien zu fördern. Diesen Prozess durchläuft gerade das Heizkraftwerk Klingenberg, von Braunkohle über Erdgas und dann weg von fossilen Brennstoffen. Das Heizkraftwerk ist wichtig für Fernwärme in Berlin. Aktuell befindet sich auf dem Gelände eine große Baustelle. RBB24-Inforadio-Reporterin Lisa Splanemann hat das Heizkraftwerk in Rummelsburg besucht.
24. Mai 2017. Für das Berliner Klima. Letzter Braunkohleeinsatz im Heizkraftwerk Klingenberg. Das steht auf einer großen weißen Tafel, die an einer dunkelroten Backsteinwand im Foyer des Heizkraftwerks Klingenberg hängt. Vor einigen Jahren war Schluss mit Braunkohle am Standort, der insgesamt seit knapp 100 Jahren besteht. Mitten auf dem Gelände befindet sich eine Baustelle. Ein großer Bauzaun steht drumherum, Bagger sind unterwegs. Noch sind die Überbleibsel der Braunkohleanlage zu sehen. Doch das wird jetzt schrittweise zurückgebaut, erläutert Thorsten Melcher, Betriebsleiter im Heizkraftwerk Klingenberg.
Das sind diese Stahlkonstruktionen, die wir hier sehen. Ja, das sind das ehemalige Kesselhaus B der alten Braunkohleanlage. Man sieht noch schön rechts und links die beiden Rauchgasaustritte, ja, der den Schornstein, den wir hatten, der ist ja dann, wie gesagt, im letzten Jahr rückgebaut. Und jetzt sehen wir auf der rechten Seite noch die restliche vom Kesselhaus und auf der linken Seite den ehemaligen E-Filter, der gerade im Rückbau befindlich ist.
Hier soll Raum geschaffen werden für eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, wo also parallel Wärme und Strom erzeugt werden. Ein Stück von der Baustelle entfernt ist ein weiteres Projekt geplant. Man sei im Zeitplan, sagt Caroline Süß, Leiterin der Neubauprojekte der Standorte Klingenberg und Marzahn. Sie erläutert die Bauvorhaben rund ums Kraftwerk Klingenberg.
Es wird zum einen eine Festbrennstoffanlage sein nach dem KWK-Prinzip, also nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsprinzip. Und außerdem werden wir noch mit einem Datacenter-Betreiber kooperieren, der ein Datacenter bei uns am Standort bauen und betreiben wird. Und das Datacenter muss ganzjährig gekühlt werden. Und diese Abwärme, die dabei entsteht, die werden wir über eine Großwärmepumpe nutzbar machen für unser Fernwärmesystem.
Das Heizkraftwerk wird aktuell noch mit Erdgas betrieben. Doch die Stadt Berlin will ihren CO2-Ausstoß reduzieren. Das soll unter anderem damit gelingen, dass verstärkt erneuerbare Energien zum Einsatz kommen. Der Umbau ist mitunter aufwendig und kann dauern.
Wir werden auch unseren Erdgaseinsatz nach und nach zurückfahren. Wir haben ein Etappenziel in 2030, dass wir 40% unserer Fernwärme aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbare Abwärme erzeugen werden. Und bis 2045 werden wir dann vollständig auf klimaneutrale Wärmeerzeugung umgestiegen sein.
Der Umbau passiere aber im laufenden Betrieb, so Caroline Süß. Man werde die Kunden aber auch weiterhin zuverlässig mit Wärme versorgen.
Das war Lisa Splanemann.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Stadttauben haben einen denkbar schlechten Ruf, werden weggejagt, vergrämt und machen vor allem viel Dreck. Doch in einem Cottbusser Haushalt sind diese Tiere mehr als willkommen. Marie Mannhardt, 32 Jahre alt, betreibt eine Taubenrettungsstation und sagt, der Dreck, so wie wir ihn von den Großstadttauben kennen, ist quasi menschengemacht.
Es hat wirklich dieser Tod von kranken Tauben, von Tauben, die sich ungesund ernähren, durch halt den Müll, den Abfall, den sie finden, Pommes, Brot, irgendwelche Essensreste oder halt von Tauben, die lange Zeit nichts gefunden haben, die dann so einen grünen Durchfallkot produzieren. Das ist halt das, was man im Stadtbild kennt.
Marie Mannhardt hat eine Haustaube mit Namen Fussel und bei der ist der Vogelkot kein Problem. Zum Freiflug in der Wohnung trägt Fussel eine Art Windel speziell für Vögel. Das Tier lebt seit einem halben Jahr bei Marie Mannhardt im Haus. Die Täubin ist als halbtotes Küken ohne Eltern zu der Cottbusser Krankenschwester gekommen und soll jetzt für ihre Artgenossen werben.
Uns schwebt da wirklich vor, dann als Verein auch an Schulen zu gehen, mit Fussel, gerade den Kindern auch Tauben näher zu bringen, auch als liebenswerte Tiere und nicht nur so als, ja, quasi irgendwelche Vögel im Stadtbild, über die die Eltern im schlimmsten Fall schimpfen. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir so ein bisschen miteinander auch arbeiten könnten und Fussel nicht immer ihr Ding macht.
Mit Fussel, die mit Vorliebe auf ihrer Schulter sitzt, geht Marie Mannhardt jeden Tag raus.
Also das machen wir eigentlich eher als Trainings, wo wir ein bisschen andere Reize kennenlernen, sich daran gewöhnen, auch irgendwohin mitzukommen.
Die Nachbarschaft staunt oft über den ungewöhnlichen Anblick.
Manche kennen es ja jetzt schon, aber es ist dann so, naja, eine Verrückte gibt es in jedem Dorf, nicht? Also es ist schon recht speziell, aber die Leute sind eigentlich recht aufgeschlossen und fragen nach, warum da eine Taube auf der Schulter sitzt.
Tierlieb war Marie Mannhardt schon immer. Seit einem Jahr betreut die Mutter eines 7-Jährigen in ihrer Wildvogelauffangsstation in Cottbus-Silo verletzte Vögel. Die Stadttauben kamen dazu, weil kein Tierheim sie aufnimmt. Inzwischen betreibt Marie Mannhardt die bisher einzige Taubenrettungsstation zwischen Berlin und Dresden. Zurzeit pflegt sie zum Beispiel liebevoll eine Taube, die mit abgerissenem Flügel in einem Gleisbett gefunden wurde, eine andere, die durch einen Greifvogelangriff schwer verletzt worden ist.
Viele verstehen nicht, warum man Stadttauben jetzt irgendwie retten muss, warum man die schützen muss. Also es gibt da wirklich auch böse Zungen, die sagen, na Mensch, wenn man sie alle abschießt, ist das Problem ja auch gelöst. Also die Stadttauben, die sind ja nicht einfach so in die Stadt gezogen, sondern es sind halt verwilderte Haustiere. Wenn wir Katzen auf den Straßen hätten, würde auch keiner sagen, wir erschießen jetzt die Katzen.
Nicht zu vergessen, seit Tausenden von Jahren leisten Tauben den Menschen treue Dienste als Nachrichtenbote.
Das ist auch ein großer Grund, warum man sie jetzt quasi nicht so einfach von sich stoßen sollte und dann so verunglimpfen sollte. Wir wollen wirklich vermitteln, dass es liebenswerte Tiere sind, dass es Haustiere sind, die halt einfach wirklich quasi kein Zuhause mehr haben und dass sie den Respekt verdient haben, den, denke ich, alle Tiere verdient haben.
Neben den Schulbesuchen hat Marie Mannhardt gemeinsam mit anderen Taubenfreunden einen gemeinnützigen Verein gegründet. Ihr Ziel, ein betreuter Taubenschlag in der Stadt Cottbus, um die Überpopulation zu stoppen und den Tieren eine Heimat zu geben.
Ich bin Ann-Christin Schenten und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.